Ich habe gefragt, okay, wie viele Leute habt ihr dafür? Restauratoren, was kosten die? Das bedeutet, wirklich in die Details, was kostet es, ein Museum wirklich aufrechtzuerhalten oder ja, auch zu gründen?
Sagt Reinhard Ernst, den wir für eine neue Folge des Podcast Kunstpause getroffen haben. Und zwar in München bei Ketterer Kunst, wo Reinhard Ernst für ein Publikumsgespräch angereist war. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich im Vorfeld mit ihm ein bisschen näher unterhalten konnte über sein eigenes Museum, das er gemeinsam mit seiner Frau in Wiesbaden im vergangenen Jahr eröffnet hat und das inzwischen bereits mehr als 150.000 Besucherinnen anziehen konnte. Und ich kann allen nur wärmstens empfehlen, sich aufzumachen in diesem Sommer noch bis September die dortige Helen Frankenthaler Ausstellung zu sehen. Eine Ausstellung, die es in Deutschland in dieser Form von dieser Künstlerin ganz sicher noch nicht gegeben hat. Herzlich willkommen, Reinhard Ernst, in der Kunstpause.
Dankeschön.
Wir wollen am Einstieg, wie immer, auch über eine Künstlerin sprechen, die für die Sammlung der Nationalgalerie von Bedeutung ist. Und das ist in diesem Fall Judith Reigl. Judith Reigl, die erst 2023, also auch reichlich spät, muss man sagen, überhaupt in die Sammlung der Nationalgalerie gekommen ist durch eine Schenkung. Und Sie haben schon länger Judith Reigl in Ihrer Sammlung. Sie sind da also fast avantgardistischer unterwegs, als es die Nationalgalerie in Berlin ist. Was fasziniert Sie so sehr an Judith Reigl? Wann sind Sie mit dieser Künstlerin in Kontakt gekommen?
Ich denke, das erste Zusammentreffen war in den 90er Jahren, wo ich allerdings Kunst von ihr gesehen habe, die nicht unbedingt dem entsprach, was ich gerne von ihr sehe. Das war noch mehr die Kunst des Surrealismus. Und ich bin abstrakter Fan. Und ich habe dann später in Paris Anfang der 2000er schon ein Werk von ihr oder Werke von ihr gesehen aus den 50er Jahren, die mich begeistert haben. Die Begeisterung hat allerdings dann aufgehört, als ich den Preis gesehen habe. Und ich war damals noch voll in meiner Firma engagiert und da war eine Werkzeugmaschine wichtiger wie ein Bild. Und ja, so kam ich erst dazu, 2011 mein erstes Werk von ihr zu kaufen. Aus 1955, ich denke, es ist eines der schönsten. L'Éclatement aus 55, das ist also eines der wirklich dynamischsten Bilder, die ich überhaupt von ihr je gesehen habe. Ja, und dann später sind noch 4, 5 gefolgt. Ich glaube, ich habe mittlerweile 6 von ihr in der Sammlung. Und das schon jetzt schon seit 15 Jahren ungefähr. Das heißt, man kann sicher sagen, dass wir auch die Ersten waren, die hier in Deutschland überhaupt sie mal publik in einem Museum gemacht haben. Nämlich wir haben mal Ausstellungen in unserem Museum Wiesbaden gehabt. Das war so 2015, 2016, wo wir 2 Werke von ihr gezeigt haben, dem Publikum gezeigt haben. Und das Interesse war wahnsinnig groß. Und jeder hat gefragt, wo ist denn die Künstlerin her? Wo hast du die denn aufgetrieben? Und ja, das war so meine erste Begegnung.
Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, das sehr bezeichnend ist, um Ihre Malerei zu beschreiben. Das ist Dynamik. Ja. Wie würden Sie diese Dynamik beschreiben, wenn Sie mal über die eigene Arbeit, die Sie gerade erwähnt haben, reden wollen? Was zeichnet die Dynamik von Judith Reigls Duktus aus?
Ich glaube, dass sie mit vollem Körpereinsatz malt. Wenn man sieht, gerade dieses Bild sich ansieht und man weiß, dass es mit einer Gardinenstange geschaffen wurde, dann weiß man, welche eine ungeheure Kraft diese Frau gearbeitet haben muss. Und sie behauptet ja von sich selbst, zu malen wie ein Mann. Und ja, den Unterschied mache ich jetzt in meinen Bildern nie, aber hier muss man wirklich sehen, dass sie mit ungeheurer Kraft ein solches Werk nur schaffen konnte. Und das ist für mich eigentlich einmalig.
Für die Zuhörenden ein kleiner Hinweis, es gibt sehr schöne Fotografien von Judith Reigl aus dem Atelier, wo man sie tatsächlich auch sieht und dieses, was sie selbst beschrieben hat, wie ein Mann malen, vielleicht sogar nachvollziehen kann. Es sieht aus nach einem Kraftakt, das ist wirklich ein schöpferischer Akt, in dem etwas hervorgebracht wird. Das sieht man diesen Fotografien sehr stark an. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie 2 Arbeiten im Museum Wiesbaden, und jetzt kommt die wichtige Unterscheidung, gezeigt haben. Das ist nämlich Ihr Nachbar, neuerdings.
Ja.
Denn Sie haben im vergangenen Jahr Ihr eigenes Museum, das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden, eröffnet. Nun wollen wir versuchen, in diesem Gespräch ein ganz bisschen den Weg nachzuzeichnen, wie es überhaupt dazu kommt, dass man ein Museum baut, das man ja auch unterhalten muss, das mit großen Kosten verbunden ist. Lassen Sie uns also erstmal zurückspulen, als Reinhard Ernst zunächst mal die Kunst in sein Leben gelassen hat, denn das war gar nicht immer so. Sie sind aufgewachsen, so haben Sie es mal beschrieben, eher im Hallen- oder Freibad mit den Schulbesuchen als im Museum und sind dann eigentlich durch die berufliche Aktivität, die Sie mit vielen Reisen verbunden haben, vor allem in die USA und nach Japan, immer stärker zum Globetrotter geworden und auch zum Museumsgänger. Und ich glaube, eines der Erweckungserlebnisse war das Musée Picasso in Paris. Erzählen Sie mir ein bisschen von diesem verregneten, nehme ich an, Nachmittag in Paris.
Ja, es ist erstmal richtig, dass ich sehr spät zur Kunst gefunden habe. Ich war schon 40 Jahre alt und habe damals begonnen, meine Firmen außerhalb Deutschlands aufzubauen, war dann oft unterwegs, weltweit, Japan, USA und dann auch Europa und hauptsächlich in Frankreich, Paris. Ja, und da habe ich ja nach der Wiedereröffnung des Picasso-Museums zum ersten Mal seine Werke richtig gesehen. Und das war nicht der Auslöser, aber das war so der Beginn, wo ich mir dachte, ist eigentlich zu schade, dass du das jetzt erst siehst. Und dann habe ich begonnen, einfach Museen kreuz und quer zu besuchen. Also nicht nur Museen, wo man abstrakte Bilder zeigt. Das Abstrakte kam später erst. Also die Liebe zum Abstrakten kam erst nach Jahren. Und ich kann mich jetzt nicht auch unbedingt als Museumsgänger bezeichnen, aber so 20, 30 Mal im Jahr dann eben schon. Und später ist es dann eben mehr geworden und später habe ich meine Geschäftsreisen um die Museen gelegt, ja.
Wobei ich es bezeichnend finde, dass ausgerechnet das Initialmoment, so wie Sie es zumindest erzählen, im Musée Picasso geschieht. Denn Picasso ist natürlich an der Schnittstelle zur Abstraktion. Es ist ja eigentlich genau da, wo sich die Figuration auch in der Kunstgeschichte beginnt aufzulösen, wo zunehmend fragmentiert wird, wo also die Abstraktion ins Spiel kommt. Was haben Sie im Laufe der Jahre der Beschäftigung mit abstrakter Malerei über die Abstraktion gelernt, wenn ich Ihnen das mal so fragen, Sie das mal so fragen.
Ja, das kann ich Ihnen beantworten, weil das ist ja ein großes Thema überhaupt. Das ist ja etwas, was viele Menschen beschäftigt, die sich noch nie mit der Abstraktion beschäftigt haben. Und für mich war im Laufe der Zeit klar geworden, dass mir die Abstraktion deshalb etwas sagt, weil das die einzige Malerei ist, die mir keine Vorschriften macht, was ich zu sehen habe. Die Abstraktion ist komplett frei in der Interpretation. Und das ist das Wunderbare, das Schöne in der Abstraktion. Das muss man den Menschen erstmal beibringen. Das ist unser Hauptthema heutzutage, weil gerade ältere Menschen sagen, naja, das wissen Sie, das ist ja alles schön, was Sie machen, aber das ist mir zu hoch. Und alleine das ist schon. Im Gegenteil, diese Kunst ist die Kunst der Kinder. Wir sehen es an Vormittagen. Wir haben die Vormittage ausschließlich für Kinder, für Schulklassen geöffnet in unserem Museum. Und wenn man dann mal Mäuschen ist und man hört, wie Kinder reagieren, stellt man ganz klar fest, das ist die Kunst der Kinder. Und das muss man den Erwachsenen beibringen, wie einfach es ist, abstrakte Kunst zu sehen und auch für sich selbst zu interpretieren.
Picasso war es auch, der gesagt hat, man muss ein Leben lang ein Kind bleiben, sonst verliert man das Künstlerdasein. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen, wie dann aus der 2004 gegründeten Stiftung, die Sie gemeinsam mit Ihrer Frau gegründet haben, irgendwann der Gedanke eines Museums entstanden ist. Denn wir sind hier in einem Podcast, der an ein Museum, an die Nationalgalerie angegliedert ist. Und natürlich stellt sich die Frage, warum braucht es ein Museum? Sie waren ganz konkret auf einer Suche nach einer Heimat. Und ich glaube, der Weg dorthin war auch manchmal ganz schön holprig. Es war nicht so, dass alle Museen mit offenen Armen gesagt haben, oh, das ist aber schön, dass wir diese hochqualitativen Werke, die wir uns gar nicht leisten können, jetzt aus Perspektive der Museen gesprochen, ausstellen dürfen. Das war etwas anders. Vielleicht können Sie diesen holprigen Weg mal ganz offen hier erzählen.
Ja, zum meisten ist es so, dass man ja nicht beginnt mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, Sammler zu werden. Das wird man automatisch. Das wird man dann irgendwann mal, wenn man mehr Bilder hat als Wände, an die man sie hängen kann. Und man wird Sammler in den meisten Fällen, so war es bei mir. Wir haben gesammelt für Dekoration, für unser Haus. Und als wir ein neues Haus gebaut haben, haben wir noch mehr gesammelt. Irgendwann später hatten wir mehr Werke als Wände. Und dann stellt man auch schnell fest, das Empfinden für Kunst wird anders, wird mehr und man fühlt sich dann irgendwann mal ja doch als Sammler und man fühlt sich dann auch verantwortlich für das, was man sammelt. Ich habe damals begonnen, Schwerpunkte zu bilden. Ich habe japanische Kunst gesammelt, speziell Gutei-Kunst, also nach 1945. Und habe amerikanische Kunst gesammelt, moderner Expressionismus, also alle Großen, die nach 1945 gelebt haben, geweckt haben in den USA, die sind in meiner Sammlung. Und natürlich europäische Kunst, hauptsächlich Deutsche und Franzosen, aber auch Österreicher, Dänen. Also praktisch all das, was nach 1945 gegeben hat. Und dann war irgendwann die Sammlung mal so groß, dass ich mir dann überlegt habe, okay, was machst du damit? Verkaufst du sie, wie viele andere das auch machen? Oder hast du sie dafür gemacht? Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich habe sie nicht gemacht, um zu verkaufen. Und ich habe auch spezielle nach speziellen Richtungen gesammelt. Ich habe Künstlergruppen gesammelt, Deutsche. Bei mir sind also alle Künstlergruppen nach dem Zweiten Weltkrieg vertreten. Und es hat viel Mühe gemacht, viel Arbeit, vor allen Dingen dann immer die Werke zu finden, die auch noch schön waren. Von einem Künstler etwas zu finden, ist nicht schwer. Aber etwas zu finden, was auch noch schön ist, wobei das Schöne subjektiv war, ja. Das hat dann schon dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, nee, du musst sie eigentlich einem Museum schenken. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, verschiedene Museen anzusprechen, auch unser Nachbarmuseum, alle Frankfurter Museen, speziell eines. Aber da kam die Antwort, wir haben keinen Platz, um diese Anzahl der Bilder zu hängen. Punkt eins, keine Depotfläche. Und die zweite war, ich muss vorausschicken, dass ich gesagt habe, ich möchte, wenn aus der Sammlung wenigstens auch mal 3-4 Werke im Jahr hängen sehen. Das alleine war eine Bürde, ganz offenbar, für die jeweiligen Menschen, weil sie ihren Kuratoren nicht vorschreiben wollten, dass man im Jahr 3-4 Werke des Sammlers zeigen wollte. Und dann bin ich eben, habe ich gemerkt, es wird nichts. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang traurig, habe aber weiter gesammelt und irgendwann hat sich eben so ergeben, dass ich meine Firmen, die ich aufgebaut habe, wir haben also mit Null angefangen, das darf ich heute sagen, dass ich die beiden Firmen, die ich aufgebaut habe, dann verkauft habe und dann auch die finanziellen Mittel habe, um das umzusetzen, was ich mir gewünscht habe. Ja, und dann kam Wiesbaden ins Spiel.
Und in der Zwischenzeit umfasst Ihre Sammlung, glaube ich, fast 1000 Werke oder vielleicht haben Sie die Tausender-Marke sogar in der Zwischenzeit.
Noch nicht ganz, aber fast, ja.
Schon geknackt. Und was wirklich interessant und beeindruckend ist, ist, dass dieses Sammeln der Abstraktion eben ja fast enzyklopädisch ist. Also Sie haben die Japaner erwähnt, eine Gruppe, die in außerhalb von Japan gar nicht sehr bekannt ist. Das ist ein absolutes Insider.
Selbst in Japan nicht unbedingt
Wissen.
Bekannt ist.
Dann natürlich die weltbekannten abstrakten Expressionisten aus Amerika, aber eben auch das deutsche Informell oder überhaupt das europäische Informell. Das geht dann aber bis hin in die Gegenwart mit Namen wie Katharina Grosse oder Michael Müller. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Das heißt, dieses Museum Reinhard Ernst ist, und das ist das Unique, in der Zwischenzeit weltweit das einzige und erste Museum, das sich komplett der abstrakten Malerei verschreibt. Also ist damit auch so ein bisschen die Frage nach der Designsfrage sozusagen doch positiv beantwortet, wenn Ihnen jemand die Frage stellt, ja, warum denn noch ein Museum?
Ja, Sie haben es eigentlich vorweggenommen. Wir wussten nicht, dass es das erste oder das einzige ist. Es war auch für mich gar nicht so wichtig. Für mich war wichtig, dass wir den Menschen die Kunst zeigen, die ich letzten Jahre gesammelt habe. Denn man muss sich ja vorstellen, in dem Moment, wo man weiß, dass man ein Museum baut, sammelt man auch etwas anders. Das heißt, man schaut, dass man großformatige Werke bekommt, was ich dann gemacht habe. Und für mich war immer klar, durch meine vielen Museumsbesuche, ich hatte bevor wir die Planung des Museums begannen, mit meinem Freund, einem japanischen Star-Architekten Fumihiko Maki, habe ich 218 Museen besucht und habe mir dort überall, ja, man kann so sagen, das Beste herausgesucht, was ich dann versucht habe umzusetzen, allerdings noch besser umzusetzen, sodass ich für mich heute sage, ja, wir haben das schönste Museum der Welt.
Das schönste Museum der Welt, das in der Zwischenzeit wie jedes Museum auch schon seinen Beinamen hat, genannt wird es der Zuckerwürfel. Fumihiko Maki ist leider im vergangenen Jahr verstorben. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie Sie ihm sozusagen diesen Wunsch des Museums herangetragen haben. Sie haben es erwähnt, Sie waren auch in erster Linie einfach befreundet. Er kannte Ihre Sammlung natürlich. Und die Frage ist, wie schafft man einen Raum für eine Sammlung mit so einem spezifischen Sammlungsschwerpunkt, nämlich der Abstraktion? Was muss das für ein Raum sein? Muss das nicht gerade ein Raum sein, der eben nicht den freien Schwung, der in der Kunst schon da ist, zu weiten Teilen pflegt, sondern eben ein Raum, der in irgendeiner Form vielleicht mit einem Grid arbeitet. Es gibt einen ganz großartigen Innenhof in dem Museum, der wirklich der Kontemplation dient. Also was war das Briefing, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oder gab es das nicht, weil er über die Sammlung schon alles spüren konnte, was für ihn das Briefing wurde?
Doch, es gab schon ein Briefing, aber es lief über Jahre. Zum einen ist es so, wir kannten uns 35 Jahre, waren befreundet. Er war oft bei uns zu Hause oder öfters bei uns zu Hause. Ich war bei jeder Japan-Reise, und es waren im Jahr mehrere, bei ihm zu Hause, was auch selten ist. Das heißt, wir waren echt angefreundet. Jeder wusste vom anderen, was er mag. Das hat sich über viele Jahre so ergeben. Und für mich war klar, wenn ich ein Museum mal baue, dann nur er, weil ich seine Museumsbauten auch gesehen hatte und vor allen Dingen auch seine Gebäude kannte, die ihn zum Pritzker-Preisträger gemacht haben. Also insofern war es gar nicht so sehr schwer, hier auf eine Ebene zu kommen, Verständnisebene. Aber natürlich hat er gefragt, wie viele Räume stellst du dir vor? Wo sollen die Toiletten liegen? Und also schon Detailfragen, die ich ihm dann aber beantworten konnte, weil ich hatte eine klare Vorstellung von dem, was ich wollte, was mir vorschwebt, allein durch meine vielen Museumsbesuche. Und ich habe gesagt, okay, so wollen wir es nicht machen, so wollen wir es nicht machen, aber so wollen wir es machen. Und das sind viele, viele Gespräche gewesen, und aber immer mit Gesprächen mit einem Ende, wo wir beide absolut sicher waren, so ist es gut, wie wir es machen. Und er war ein ganz besonderer Mensch, der, das muss ich nochmal hervorheben, der auch Gefühle versucht hat, in Architektur umzusetzen. Beispielsweise, ich hatte ihm gesagt, weißt du, wir müssen ein gemütliches Museum schaffen. Das gemütlich und Museum passt irgendwie ja eigentlich gar nicht so. Und das hat ihm so gefallen, und jedes Mal, wenn wir uns sagen, sagt er, na, was macht unser gemütliches Museum?
Ja, und gleichzeitig strahlt das Gebäude auch eine große Eleganz aus. Also Gemütlichkeit kann ja auch Piefigkeit sein, das ist es gar nicht. Aber es ist vielleicht das, was Sie intendiert haben. Man fühlt sich sofort zu Hause, auch wenn ich das so sagen darf, Ihnen gegenüber sitzen. Man kommt sofort irgendwie an, privat an. Es gibt ein Gefühl von Privatheit. Es gibt tolle Räume, die auch teilweise mit Galerien durchblicken, miteinander verbunden sind. Also man beginnt sich in dieser Schachtel zu bewegen, in dieser Schatztruhe, und kann der Kunst irgendwie unglaublich gut auf Augenhöhe begegnen. Die ist nicht wie in einer heiligen Halle, sondern man geht nochmal um die Ecke und da ist nochmal was. Und so habe ich den Besuch wahrgenommen und sehr, sehr geliebt.
Und genau so sollte er auch wahrgenommen werden. Und wenn ich dann morgens mal Kinder abends so beobachte und dann höre, was sie sagen, nämlich, hier ist es so schön, hier würde ich am liebsten wohnen, dann stellt man fest, dass es gelungen ist. Denn wenn Kinder sich wohlfühlen, kann man von Gemütlichkeit eigentlich schon sprechen. Und wir meinen damit unter Gemütlichkeit tatsächlich nicht Piefigkeit, sondern ganz klare Linien, aber mit der Möglichkeit, sich setzen zu können. Und die Sitzmöglichkeiten müssen schön sein. Also das Drumherum muss einfach passen. Wir haben in unserem Museum einen speziellen Akustikputz eingebracht, der dazu führt, dass man einfach beim Reden den anderen viel weniger hört, weniger wahrnimmt. Das heißt, man kann sprechen, ohne andere zu stören. Und es gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und die Blickachsen, die wir in unserem Museum geschaffen haben, ich glaube, die sind einmalig. Ich habe sie noch nie in einem anderen Museum gesehen.
Ja, habe ich auch tatsächlich so wahrgenommen. Also ich gehe immer wahnsinnig gerne in New York ins Metropolitan Museum, wegen der abstrakten Expressionisten. Aber um ehrlich zu sein, die hängen da nicht so gut wie bei Ihnen. Das können Sie sich auf die Fahnen schreiben.
Das sagt der Direktor des Museums auch.
Sehr schön, ja. Ein anderer Wegbegleiter, wo wir schon bei Direktoren von Museen sind, bei der ganzen Gründungsphase, war Alexander Klar, damals noch Direktor am Museum Wiesbaden, heute Direktor in der Hamburger Kunsthalle. Mich interessiert, wie Sie auch das Thema, wie ist das Team aufgebaut? Welche Departments brauche ich, mit ihm gemeinsam besprochen haben? Denn wir reden momentan sehr stark über das Thema Museum und Nachhaltigkeit, Museum und Zukunft. Wie kann man ein Haus überhaupt für die Zukunft noch gestalten? Was braucht man alles im Team? Wie viele Mittel muss man pro Jahr bereitstellen, um sich das leisten zu können? Denn es ist ja nicht so, dass man das Museum baut und dann ist man fertig, sondern dann fängt die eigentliche Arbeit und auch der Finanzaufwand erst an.
Zumindest in unserem Museum.
Ja. Ja, genau, wenn man es ernst meint. Welche Kernthemen waren die, die Sie mit Alexander Klar besprochen haben?
Also zum einen möchte ich sagen, dass ich ja, dass das Museum Wiesbaden, Museum nebenan, natürlich auch mein Museum ist. Ich kannte den Volker Rattermeier sehr gut. Das war der Direktor vor Alexander Klar, der mir im Hinblick auf Sammeln amerikanischer Kunst schon den einen oder anderen, ja, guten, tollen Vorschlag gemacht hat. Und mit Alexander habe ich dann natürlich, bin ich dann auch ins Detail gegangen. Ich habe gefragt, okay, wie viele Leute habt ihr dafür? Restauratoren, was kosten die? Das bedeutet, wirklich in die Details, was kostet es, ein Museum wirklich aufrechtzuerhalten oder ja auch zu gründen? Und das habe ich mit ihm im Detail besprochen. Das heißt, da hat er mir extrem geholfen. Und was er ja getan hat, das wissen vielleicht viele nicht, ist, ohne ihn hätten wir wahrscheinlich bei der Bürgerbefragung, die in Wiesbaden ja durchgeführt worden ist, es gab eine Bürgerbeteiligung, weil das Grundstück ziemlich umworben war und nicht klar war, was soll denn da drauf, jetzt ein Hotel oder ein Haus des Weins oder vielleicht dann doch ein Museum, nachdem das Stadtmuseum gescheitert ist, kläglich gescheitert ist an den finanziellen Problemen der Stadt. Ja, und das hat er dann in die Hand genommen, weil ich so zu dem damaligen Zeitpunkt unterwegs war in Amerika und USA, um meine Firmen zu verkaufen. Und ich konnte an diesen Gesprächen gar nicht teilnehmen. Das hat er für mich gemacht. Ich habe ihn gefüttert mit Materialien und er hat es gemacht und ich glaube, ich hätte es nicht so gut hinbekommen. Das heißt, am Ende war es so, dass wir mit Abstand, ich glaube 70% oder etwa in dieser Größenordnung vorne lagen. Das heißt also, er hat dafür gesorgt, dass wir tatsächlich, dass er Konkurrenz bekam, wie viele meinen, was natürlich Quatsch ist.
Ein Thema, das sich für jedes Museum stellt, ist dann die Frage der Finanzierung der einzelnen Ausstellungen. Und ich glaube, dass es auch bei Ihnen im Haus so ist, dass nicht alles Geld immer nur von Ihnen kommen muss, sondern dass Sie sich konkret auch Partner versuchen reinzuholen. Ich glaube, für den Bereich Education gibt es die RNV-Versicherung, die den Media Guide mit bezuschusst hat oder kofinanziert hat. Vielleicht können Sie auch darüber noch mal ein bisschen sprechen, dass mit einem Museumsbetrieb natürlich auch ganz andere Möglichkeiten als nur mit einer abgeschlossenen Sammlung, die man teilweise in die Firma hängt, teilweise aber auch im Depot hängen hat. Was haben Sie da für neue Aufgabenpakete sozusagen für sich ausgemacht und auch als so interessant empfunden? Sie haben Ihr Leben lang gearbeitet, dass Sie gesagt haben, das finde ich auch spannende Aufgaben, um daran weiterzumachen. Und Sie könnten ja auch einfach nur Golf spielen.
Ja, ja. Golf spielen wäre nicht so spannend. Ich beginne damit, dass wir eine Stiftung haben. Und in diese Stiftung ist Kunst und Kultur nur einer der Stiftungszwecke. Wir verfolgen ja auch soziale Zwecke, hauptsächlich. Das, was wir heute machen mit dem Museum, ist übrigens auch ein sozialer Zweck. Wir haben in Japan eine Begegnungsstelle für Kinder und alte Menschen gebaut nach dem Tsunami, weil wir Japan helfen wollten. Wir haben in Epstein eine Musikschule gebaut, weil Kinder keine Übungsmöglichkeiten hatten, haben wir ein Gebäude gebaut und haben es dann der Stadt geschenkt. Und das dritte große ist jetzt hier unser Museum. Und man kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, was bedeutet, ein Museum zu betreiben. Wir haben ja hier zwei Themen. Sammlung ist hier eine Sache, die ich jetzt mal ganz unabhängig vom Museum sehe. Aber die Ausstellungsfläche, Museum, dafür brauche ich Personal, brauche ich Mitarbeiter. Und man kann sicher sagen, man braucht einen mehrstelligen Betrag, Millionenbetrag, um es im Jahr am Laufen zu halten. Und da wir natürlich auch mehr als nur hier weitermachen möchten, sondern auch noch ein nächstes soziales Projekt vorhaben, ist es uns natürlich extrem wichtig, auch Partner mit ins Boot zu holen. Weil wir können als Museum den Partner hier auch helfen, bekannt zu werden. Ich meine, wer sich bei uns im Museum, sage ich mal, wohlfühlt als Partner, der, ich glaube, der kann mit uns auch Reklame machen, wie das die RNV beispielsweise auch gut macht. Und viele Mittelständler, die das mittlerweile tun, aber da sind wir dabei, Sponsoren zu finden. Und es ist nicht ganz so einfach, weil jeder sucht welche. Aber ich glaube, wir haben es auch verdient, weil wir ja letzten Endes alles aus eigener Kraft schaffen. Das heißt, der Staat hat keinfällig dazu beigetragen. Wir fragen nicht nach Zuschüssen oder was auch immer. Das heißt, alles, was dort steht, ist finanziert von einer Stiftung. Und da sind wir auf der einen Seite stolz drauf, auf der anderen Seite aber sagen wir, okay, es dürfte für den einen oder anderen ja auch schön sein, sich hier zu beteiligen. Und das versuchen wir momentan den Menschen beizubringen.
Das heißt also, mit der Eröffnung des Museums ist Ihr Projekt eben gerade nicht abgeschlossen, sondern im Gegenteil, es hat wirklich erst angefangen. Sie sind auch weiterhin wichtiger Leihgeber, muss man sagen, für andere Museen weltweit. Sie lancieren neue Projekte, wie aktuell beispielsweise mit dem Berliner Künstler Michael Anthony Müller. Vielleicht können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, natürlich, gerne. Michael Müller habe ich erst kennengelernt, ich denke vor einem halben Jahr persönlich, nachdem wir zusammen telefoniert haben, uns dann getroffen haben und gemerkt haben, wir sind sympathisch, ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Und dann hat er erfahren, dass ich schon längst ein Bild habe, was er nicht wusste. Und ich wusste auch nicht, wer Michael Müller war, als ich das Bild gekauft habe. In der Regel ist es eben so, dass man Bilder auch kauft, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Das passiert mir nach wie vor oft. Heute weniger, weil man sich auf dem Kunstmarkt besser auskennt. Aber früher ist es oft passiert, dass man Werke, die einem einfach gefallen haben, gekauft hat, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Aber mit Michael Müller verbindet mich eigentlich schon eine gewisse, ja, wir haben gleiche Mägen möglicherweise. Und als ich ihm dann das Museum gezeigt habe und auch eine Wand gezeigt habe und gefragt habe, können Sie sich vorstellen, hier auch etwas zu machen für diese Wand? Sie haben hier eine Möglichkeit und hier. Das sagte er, ja, natürlich. Und dann kam sofort am nächsten Tag dann, wie groß ist die Wand nochmal? Und und dann sind wir ins Gespräch gekommen und bin noch nicht sicher, ob er dabei ist, schon zu schaffen. Das werden wir heute vielleicht hören oder schauen wir mal.
Ich glaube, er hatte gerade mit mehreren Wänden in Berlin zu tun, im neuen Museum. Das war auch, da hat sich die Frage nach der Dimension, glaube ich, auch gestellt. Ja. Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
Ja. Das ist das Buddha in Baden-Baden.
Sehr schön, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Nein, damit rechnet niemand, aber es ist einfach so, das hängt sicher auch mit dem Umfeld zusammen. Das Ganze ist einfach für uns stimmig und vielleicht auch deshalb, weil wir es oft besucht hatten, gemeinsam mit meiner Frau, dort schöne Zeiten verbracht haben, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen.
Dann kriegen Sie jetzt noch eine Chance, anders zu antworten. Haben Sie einen Lieblingsort?
Ja, natürlich habe ich einen Lieblingsort. Den können Sie sich aber denken. Das ist unser Museum, klar.
Sehr schön. Worauf sind Sie gerade neugierig?
Tja, unter anderem wie das Bild von, mit welchen Farben Michael Müller hier arbeitet, beispielsweise. Das würde mich sehr neugierig machen. Wir haben über die Grundfarben seines Werkes, Punkt 1 und Punkt 2. Ja, wie sich der Kunstmarkt entwickeln wird. Denn das ist ja ein Riesenproblem in den letzten Jahren gewesen. Sie wissen genau, es wird mehr spekulativ gekauft als für Museen. Und das macht mir als Sammler schon ein bisschen zu schaffen. Und da hoffe ich, dass sie irgendwann mal Schlagtot und die Spekulanten alle draußen sind. Aber ich glaube, denen gefallen wird man mir nicht tun.
Und woran sind Sie zuletzt gescheitert?
Ja, meistens am Geld. Weil ich mir eine gewisse Summe vorstelle, was ich für das Bild bezahlen würde. Damit sage ich nicht, dass das Bild nicht mehr wert ist. Aber für mich ist einfach klar, dass das Bild schon einen greifbaren Wert hat, in Euro oder in Dollar. Und daran ist es meistens gescheitert, wenn man davon abzieht, dass auch an zwei, drei Stellen im Zustand des Bildes gescheitert ist, weil der Zustandsbericht war einfach nicht so, wie er der Zustand des Bildes war. Und dann kaufe ich das Bild.
Herzlichen Dank für das Gespräch und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wiederhole mich, eine Fahrt nach Wiesbaden in diesem Sommer ist absolutes Pflichtprogramm, um die wunderbare Helen Frankenthaler Ausstellung zu sehen. Und die kann man vorbereiten mit einem eigens produzierten Podcast des Museums. Ein 6-teiliger Podcast über eine Künstlerin, die alles anders gemacht hat. In New York der 1950er Jahre, eine Zeit zwischen kaltem Krieg und Cool Jazz, will die erst 22-jährige Helen Frankenthaler Malerin werden. Sie taucht ein in eine Untergrundkunstszene, in der keiner Geld hat, aber alle an die Kraft der Abstraktion glauben. Sie muss sich durchsetzen in einer Welt voller Genies, Egos und künstlerischer Explosionen. Helen Frankenthaler wird eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit. Aber was hat sie anders gemacht als alle anderen? Warum wirken ihre Bilder bis heute so zeitlos und überwältigend? Und was hat abstrakte Kunst überhaupt mit mir zu tun? Frankenthaler ist ein Podcast des Museum Reinhard Ernst und Studio Jod. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Und der Link in den Shownotes.